In 2. Chronik 16, Vers 9, da lesen wir: Des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich an denen stark zu erweisen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wer von uns möchte das nicht, dass sich Gott, der Herr dieser Welt, auf unsere Seite stellt und sich an uns stark erweist, uns Gutes tut, seine Kraft durch uns wirkt? Und in der Bibel lesen wir von einer Person, die mehr als alle anderen ein Vorbild für uns sein kann, wie das geht, so ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein, an dem er sich als stark erweist. Gott sagt, wir lesen das in der Apostelgeschichte 13, Vers 22, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Also Gott hat gesucht, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde. Und er hat David gefunden, einen Mann nach seinem Herzen. Und ich möchte heute Morgen mit euch anschauen, was diesen David so besonders macht. Dass Gott ihn als Mann nach seinem Herzen bezeichnet und was wir davon lernen können. Lass uns mal anschauen, wie David beschrieben wird. Das Erste, was mir aufgefallen ist, er wird beschrieben top aussehend, bräunlich, schöne Augen, gute Gestalt. Michelangelo hat mal eine Skulptur von David gehauen, ich habe mal ein Bild davon mitgebracht. Also durchtrainiert bis auf den letzten Muskel. Wenn der hier reinkäme, dann würden wahrscheinlich die Frauen die Augen verdrehen und die Männer neidisch werden. Aber da war mehr als nur das Aussehen. David war ein treuer Hirte. Er hat für seinen Vater die Schafe gehütet, gegen Bären und Löwen gekämpft. Er war ein begabter Künstler, musikalisch. Er hat viele Lieder geschrieben, die uns bis heute überliefert sind, die Psalmen. Und über so lange Zeit aktuell, das schafft kein anderer. Er war loyaler Diener am Königshof von König Saul. Selbst als dieser es im Wahn auf David abgesehen hatte, blieb er loyal. Er war begnadeter Kämpfer, der einen Riesen besiegte und viele erfolgreiche Schlachten schlug. Er war ein beliebter Held. Das Volk liebte ihn. Die Tochter des Königs verguckte sich in ihn und wurde seine Frau. Und schließlich war er ein mächtiger König. So mächtig, dass die Bibel sagt, von seinem Format gab es in Israel keinen vor und keinen nach ihm. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Kein Wunder, oder? Wenn du die Bibel nur so oberflächlich liest, dann mag dieses Bild stimmen. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann lesen wir, David war ein Ehebrecher. Er hat mit einer fremden Frau ein Kind gezeugt, obwohl er doch schon genug Frauen hatte. Aber er sah diese Frau Batseba und er konnte nicht von ihr lassen. Dann versuchte er alles Mögliche, dass das nicht aufflog, aber sein Plan ging schief und so ließ er ihren Mann umbringen, damit er sie heiraten konnte. Er war also auch ein Mörder. Er war zwischendurch der Anführer einer der zwieligsten Gruppen seiner Zeit. Wir lesen davon in 1. Samuel 22, 400 Männer in Not, die Schulden hatten und verbittert waren. Super Truppe, macht sich richtig gut, oder? David hatte seine Söhne nicht im Griff. Er setzte ihnen keine klaren Grenzen, was zu einer Vergewaltigung, einem Mord und schließlich sogar einem versuchten Thronsturz durch seinen Sohn führte. David war ein Lügner. Es gab eine Situation, wo er Gott nicht vertraute und aus Angst vor dem König Saul, der ihn umbringen wollte, zu den Feinden überlief. Dort wohnte er dann und machte dem dortigen König was vor. Und schließlich war er ein Götzenanbeter. Oder er duldete das zumindest in seinem Haus. Denn als Saul ihn mal wieder töten wollte, da sagte seine Frau zu ihm, lauf weg und leg in dein Bett ein Teraphim rein. Teraphim, das ist ein Fremdwort, und das ist nichts anderes als eine Götzenstatue, ein kleiner Hausgott, der zu Hause angebetet wurde. Moment mal, David hatte Götzen bei sich im Haus? Und spätestens jetzt fragen wir uns doch, das soll ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Wie kann das sein? In 1. Samuel 16, Vers 7 steht, der Mensch, sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Michelangelo hat David als perfekten Menschen dargestellt, weil er dachte, so muss ein Mensch nach dem Herzen Gottes aussehen. Aber offensichtlich hat Gott eine ganz andere Perspektive als du und ich. Und sie scheint nichts mit Versagen, mit Sünde und Fehlern zu tun zu haben. Und da wollen wir näher hinschauen. Weil ich wünsche mir das, dass Gott über mich sagt, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Oder ihr, das ist ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Und ich bin mir sicher, ihr wünscht euch das auch, dass Gott das über euch sagt. Und 4 Punkte sind mir bei David aufgefallen, als ich so über seine ganze Geschichte gelesen habe. Vielleicht gibt es noch viel mehr und es lohnt sich mal, Davids Geschichte nachzulesen, aber ich möchte mich heute auf diese 4 Punkte konzentrieren. Und das Erste, was mir bei David aufgefallen ist, ist seine Sehnsucht nach Gott. David hatte Sehnsucht nach Gott. In den Psalmen, die er gedichtet hat, lesen wir: Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Psalm 1. Psalm 119. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Ich suche dich von ganzem Herzen. Psalm 27, Vers 4, was ihr hier vorne lesen könnt. Um eines habe ich den Herrn gebeten, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Und das empfiehlt er auch den Menschen um sich herum, kurz vor seinem Tod. Da sagt er, so richtet nun euer Herz und euer Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Das ist Davids Sehnsucht, ganz nah an Gott dran zu sein, ihn zu suchen. Und er tut das mit einer ganz großen Ehrlichkeit. Er kommt zu Gott in jeder Situation. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Wir lesen Klagepsalmen, wo David Gott sein ganzes Leid, seine ganze Verzweiflung klagt. Gott, wo bist du? Es scheint, als würde es den Bösen gut gehen, während die Gerechten zu kurz kommen. Gott, warum hörst du meine Schreie nicht? Wo bist du? Dann gibt es Rachepsalmen, wo die ganze Wut von David durchkommt. Mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Krasse Worte, oder? Ein Psalm, den ich da gelesen habe, der ist so heftig, das habe ich mich heute Morgen gar nicht getraut vorzulesen. Und das ist nicht nur so ein frommer Anstrich. Wir meinen ja, wir könnten das Gott gar nicht sagen, vielleicht nur so denken, als ob Gott nicht auch unsere Gedanken kennen würde. Jesus hat einmal gesagt, wenn du mühselig und beladen bist, dann komm zu mir. Lauf nicht weg. Verbitterung, Wut, Verletzung, Enttäuschung, bring's zu mir. Wie gehen wir mit Rückschlägen in unserem Leben um? Laufen wir damit weg von Gott oder laufen wir hin zu ihm? Das ist das, was Gott möchte. Er ist nicht überrascht von unseren Gedanken, er weiß es eh schon. Wir können uns ihm hinhalten. Wir sehen, wie David mit Gott ringt, auch über seine eigene Schuld, seinen Charakter und um Veränderung betet. Gott, du siehst den ganzen Mist in mir, ich komme damit nicht klar, hilf mir dabei. Gib mir ein Herz, so wie du es dir wünschst. In Psalm 139 heißt es, Herr, erforsche du mich und erkenne mich. Ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Und später schreibt er, egal wo ich mich verstecke, Gott, du bist doch sowieso schon da. Also brauche ich das nicht, es macht sowieso keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, das kann einem ja auch Angst machen. Gott ist überall, ich kann mich nicht verstecken. Aber David kennt das Wesen Gottes. Er weiß, dass Gott ihn dafür nicht fertig machen wird, sondern dass Gott ihn versteht, dass er ihn liebt und ihm hilft. Und er betet im Psalm 139 weiter, Gott, du hast mich ja so gemacht, wie ich bin. Du hast mich geschaffen mit meinem Denken und Fühlen, meinen Sehnsüchten und Wünschen, meinen Stärken und Schwächen, meinen Grenzen und Kämpfen. Du hast dir so viele Gedanken über mich gemacht und mich gewollt. Und David erkennt, dass er bei Gott geborgen ist und beschützt ist, dass Gott für ihn ist, dass er ihn nicht loslässt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Denn nur dann können wir auch wirklich zu Gott kommen mit all dem und brauchen ihm nichts vormachen. Wenn wir den Eindruck haben, Gott ist gegen uns oder Gott wirkt uns nur eine rein, dann müssen wir uns verstellen. Dann bleiben wir immer ein bisschen auf Distanz und diese Sehnsucht nach Gott kann sich nie voll entfalten. Aber vor Gott brauchen wir uns nicht verstellen. Das kann befreien, das kann entkrampfen. Wenn mir die Worte fehlen zum Beten vielleicht, Gott weiß, wie ich es meine. Wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, Gott weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn ich selber nicht mehr den Durchblick habe und mich selber nicht verstehe, Gott kennt mich und kann mir helfen, Licht in das Durcheinander zu bringen. Er vergibt mir meine Schuld und kann mir helfen, in meinem Leben den Sieg über meine Schuld davonzutragen. Diese Sehnsucht nach Gott ist unabhängig davon, ob ich etwas hinbekomme oder nicht, ob ich es direkt umsetzen kann oder nicht. Es ist eine grundsätzliche Sehnsucht, Gott in mein Leben hineinzunehmen, Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Und diese Sehnsucht, die äußert sich in einem zweiten Punkt, nämlich, dass es David um Gottes Ehre geht. Seine eigene Ehre ist ihm egal. Es geht David um Gottes Ehre. Besonders deutlich wird das in einer Situation, in der David veranlasst, dass die Bundeslade, damals ein Zeichen für die Gegenwart Gottes, in die Hauptstadt geholt wird, wo David lebte. Und bei diesem Zug, da passierte Folgendes. 2. Samuel 6, Vers 14. Als der Zug mit der Bundeslade sich wieder in Bewegung setzte, da tanzte David voller Hingabe neben der Lade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschurz bekleidet, wie ihn sonst die Priester trugen. Also König David tanzt da leicht bekleidet, voller Freude vor dieser Bundeslade her. Ich möchte mir das gar nicht von unserem jetzigen Kanzler vorstellen, wie das aussieht. Ja, und dann kommt er später nach Hause zu seiner Familie und seine Frau kommt ihm entgegen. Und jetzt hört mal genau hin, was sie sagt. 2. Samuel 6. Ach, wie würdevoll ist heute der König von Israel vor seinem Volk aufgetreten, spottete sie. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das Gesindel. Und David erwiderte, ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinem Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Wow, was für Worte. Seine Frau sagt, David, wie kannst du nur? Und David sagt, das ist mir egal. Es geht um Gott, nicht um das, was die Menschen denken. Krasse Aussage. Überleg mal, wie das in deinem Leben vielleicht aussehen kann. Und am Ende von Davids Leben gibt es eine weitere Begebenheit, wo man sehr schön sieht, dass es ihm um Gottes Ehre geht. Da übergibt er seine Herrschaft an seinen Sohn Salomo. Und eigentlich wollte David einen Tempel für Gott bauen. Wir könnten das vielleicht vergleichen mit einer Kirche heute. Aber Gott hat es ihm nicht erlaubt. Und jetzt gibt er seinem Sohn den Auftrag, diesen Tempel zu bauen. Und er zählt ihm auf, was er alles von sich, von seinen Reichtümern für diesen Tempel an die Seite gelegt hat. Er sagt, ich habe so viel Baumaterial, wie ich konnte, für den Tempel meines Gottes bereitgestellt. Gold und Silber, Bronze, Eisen und Holz und so weiter. Und weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, habe ich zusätzlich noch Schätze aus meinem eigenen Besitz gestiftet. 100 Tonnen vom besten Gold und 250 Tonnen reines Silber. David hat viel gegeben. Okay, David hatte auch viel, aber das sind trotzdem große Mengen. Wie ist das bei dir? Wie wichtig ist es dir, dein Leben, dein Geld, deine Zeit, deine Begabungen, was auch immer, für Gott und seine Ehre einzusetzen. Der dritte Punkt, warum Gott David als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet, ist: David tat, was Gott wollte. Und das hängt ganz eng damit zusammen, dass es David um Gottes Ehre ging. Aber auch damit, dass er wusste, dass Gott es gut mit ihm meint und er ihm deshalb vertrauen kann. In dem Vers in der Apostelgeschichte ist das die Begründung dafür, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Die fällt je nach Übersetzung etwas anders aus. Luther übersetzt: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Gott wusste, die Sehnsucht bei David war: Ich will tun, was du möchtest. Ich schaff's nicht, ich versage, aber ich wünsche mir, dass deine Gedanken umgesetzt werden. In Psalm 119 heißt es: Ich wünsche mir noch mehr Beständigkeit, damit ich mich an deine Ordnung halten kann. Und deshalb blieb David auch immer im Dialog mit Gott. In der Hoffnung für alle heißt dieser Vers aus der Apostelgeschichte: Bei allem, was er tut, sagt Gott über David, wird er auf mich hören. Und beim Lesen seiner Geschichte ist mir genau das ins Auge gesprungen. Immer wieder heißt es: Und David fragte Gott, was er tun soll. Und David fragte Gott, was er tun soll. Und im Psalm 119 schreibt er: Glücklich sind die Menschen, die sich nach Gottes Gesetz richten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. In der Bibel wird uns auch das Gegenbild zu David beschrieben. Das war der König vor ihm, das war Saul. Der fragte Gott zwar manchmal, aber dann dachte er, er wüsste, wie Gott funktioniert. Da hatte Gott ihm einmal gesagt, wie er es anstellen soll, um gegen seine Feinde zu siegen. Und beim nächsten Mal dachte Saul: Super, das mache ich wieder, so, dann klappt's. Es ging Saul nicht um diese Beziehung zu Gott, sondern um den Nutzen daraus. Mit einem religiösen Gott kannst du sowas machen, aber nicht mit dem lebendigen Gott. David fragte Gott immer wieder: Gott, was willst du? Wie willst du? Was hast du vor? Und so konnte Gott ihn leiten, auch manchmal auf sehr überraschende Art und Weise. Aber David wollte das tun, was Gott sagt. Ja, aber Moment mal, sagst du da, und zu Recht, was ist denn mit all den Situationen, wo er es nicht getan hat? Und das ist mein vierter und letzter Punkt, etwas, was nicht so schnell ins Auge fällt, aber David war bereit, sich korrigieren zu lassen. David war bereit, sich korrigieren zu lassen. Ich glaube, wir alle haben einen Reflex. Der wird schon auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben. Wenn wir versagen, wenn wir Dinge tun, die wir bereuen, dann rennen wir vor Gott weg. Adam versteckte sich vor Gott, weil er sich schämte und sich sagte: So kann ich doch nicht zu Gott kommen. Als Versager, als Sünder. Und in dieser Situation ist so ein bisschen Komik drin, weil ich meine, wie willst du dich vor Gott verstecken? Und doch merke ich bei mir selber immer wieder, dass ich es genauso mache. Ein anderer Weg ist, sich rauszureden. Der König Saul, von dem wir schon gesprochen haben, der war Profi da drin. Er hat was getan, ein Prophet kommt zu ihm, konfrontiert ihn mit der Situation und er findet jede Menge Ausreden dafür. Er will vor den Menschen gut dastehen. David ist das genaue Gegenteil. Als er mit dieser Frau Bathseba Ehebruch betrieben und hinterher noch ihren Mann hat umbringen lassen, da kommt dieser Prophet zu ihm und David gibt alles zu. Und er tut echte Buße. Er rennt nicht vor Gott weg, sondern zu ihm hin, bittet ihn um Vergebung. Und dann lesen wir im Psalm 51, Vers 12: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Veränder mein Herz. Bitte hilf mir, dass ich da nicht nochmal hinkomme. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht aufgrund seiner Perfektion, sondern aufgrund seiner Reaktion. Als sie die Bundeslade holen, ich habe vorhin schon was dazu gesagt, da gab es schon mal einen Versuch vorher. Und bei diesem Versuch hat David einfach mal gemacht, weil seine Sehnsucht war so groß, dass diese Bundeslade, die Gegenwart Gottes, in die Hauptstadt kam. Und dabei passierte ein Unglück. Jemand starb. David war so erschrocken, dass er die Bundeslade erstmal an Ort und Stelle stehen gelassen hat. Und was macht er dann? Er sucht in Gottes Wort nach Antworten. Und dabei findet er heraus, dass es nach dem Gesetz ausschließlich den Priestern erlaubt war, diese Lade zu tragen. Und auch sie mussten sich dabei an eine ganz spezielle Vorgehensweise halten. Und dann ruft David die Priester zu sich und sagt: Männer, wir sind die Sache völlig falsch angegangen. Das Wort sagt uns, wie wir es machen müssen. Also hielten sie sich an die Vorgaben des Wortes. Wie wichtig ist es uns, das zu tun, was Gott möchte? Wie sehr beschäftigen wir uns mit Gottes Wort, mit der Bibel, um das für uns rauszufinden, was er möchte? Wie gehen wir mit Versagen um? Machen wir es wie Saul, laufen weg, reden uns raus? Oder gehen wir wie David damit zu Gott, tun echte Buße und ringen mit Gott um Veränderung an den Stellen unseres Charakters, wo wir es brauchen? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aufgrund seiner Sehnsucht, dass es ihm um Gottes Ehre ging, dass er tat, was Gott wollte und bereit war, sich korrigieren zu lassen. Nicht aufgrund seiner Perfektion. Das alles hat nichts mit seinem Versagen zu tun, wie wir gesehen haben. Und es hat auch nichts mit Davids Situation zu tun. Wir könnten ja sagen, als König mit all dem Reichtum, da war das einfach. Aber wisst ihr, Gott sagt diesen Satz, dass er auf das Herz sieht, als David noch ein Hirte war. Und dieses Hirtesein, das war ein harter Job für David. Tag und Nacht auf Schafe aufpassen, draußen schlafen, gegen Tiere kämpfen, die die Schafe reißen wollen. Er besiegt Löwen und Bären. Keiner bekommt das mit. David bekommt keine Anerkennung. Seinen Brüdern geht es gut. Er muss bei den Hirten und Schafen sein. Seine Familie glaubt nicht an ihn. Als ein Prophet zu seinem Vater kommt, weil Gott ihm gezeigt hat, dass einer dieser Söhne König werden soll, da lässt er sich alle vorführen, einer nach dem anderen. Aber keiner ist es. Und dann ist es dem Propheten schon fast peinlich, dass er fragt: Ja, waren das jetzt alle? Und der Vater denkt nach: Ach ja, richtig, ich habe noch einen. Draußen bei den Schafen, hätte ich ja glatt vergessen. Aber was willst du denn von dem? Und diese Reaktion, die zeigt doch, dass nicht mal sein eigener Vater an David glaubte. Ich weiß nicht, wie es David da draußen bei den Schafen ging. Er kann ja nicht 20 Jahre voraussehen. Er kennt seine Geschichte nicht wie wir. Er weiß nicht, ob sich seine Träume jemals erfüllen werden. Er ist ein einfacher Hirte. Und auch später gibt es viele Situationen, wo Menschen ihm nachstellen, ihm Böses wollen und er ganz unten ist. Und trotzdem, und gerade in diesen Situationen, hat er diese Sehnsucht, geht es ihm um Gottes Ehre, tut er, was Gott möchte und ist bereit, sich korrigieren zu lassen. David ist treu, auch als ihn keiner sieht. Und David ist dann auch treu, als er der Erfolg kommt und er zum König gekrönt wird. Viele Menschen beten ja, wenn es ihnen schlecht geht. Aber wenn sie Erfolg haben, wozu brauche ich dann noch Gott? Da vergessen wir Gott ganz schnell. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, als Hirte und als König. Als Hirte und als König. Und du? Bist du in so einer Hirtensituation? Oder schwimmst du vielleicht eher auf der Erfolgswelle? Was machst du? Gott sucht nach Menschen nach seinem Herzen, unabhängig von ihrer Situation, um sich an ihnen als stark zu erweisen. So sind wir eingestiegen. Es geht Gott nicht um Perfektion. Er sucht nach Menschen nach seinem Herzen. Mich hat das herausgefordert, weil ich möchte ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Aber ich merke, ich bin das an vielen Punkten nicht. Und vielleicht geht es dir da ähnlich, gerade heute Morgen. Aber du verspürst diese Sehnsucht. Und das ist ein guter erster Schritt. Im Psalm 139 schreibt David, dass er erkennt, dass Gott ihn kennt und liebt und dass er mit allem zu ihm kommen kann. Er wusste, dass Gott ihn nicht verurteilt, dass Gott kein Problem mit seinen Emotionen hat und auch kein Problem mit seiner Schuld und seinem Versagen. Er hat kein Problem damit, er hat eine Lösung dafür. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Und dann betet David am Ende im Psalm 139, die Verse 23 und 24, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Wir feiern gleich das Abendmahl miteinander. Das ist ein Symbol von Gottes Liebe für diesen Tod Jesu am Kreuz. Für dich. Es geht nicht um Perfektion. Wir können ehrlich werden vor ihm und ihm unser Herz hinhalten. Überprüfe mich und führe mich. Gott schenkt mir diese Sehnsucht nach dir, wenn sie vielleicht nicht da ist. Die Frage ist, ob ich in Gottes Arme renne. Und ich lade euch ein, das während der nächsten Lieder zu tun. Und diese Verse von David vielleicht so für euch zu beten. Erforsch mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und wir stehen zu diesen Liedern auf. Und ihr könnt über das reden, was gerade dran ist mit Gott. Und wenn ihr was festmachen wollt, wenn ihr was bekennen wollt, wenn ihr mit jemandem beten wollt oder wollt, dass jemand für euch betet, dann stehen gleich während dieser nächsten Lieder vor dem Abendmahl hinten Menschen, die das gerne mit euch tun und ihr könnt gerne nach hinten kommen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und das erste dieser Lieder singen, wo ich auch stehe, du warst schon da.